ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Wir nennen das in unserer Band immer die schöne Traurigkeit.
Angst vor dem 30. Geburtstag.
Ich höre in diesen Streichern diese Spinne.
Sie hat noch Gegengift da schon im Studio.
Da war Cure immer was Besonderes. Dieses Lebensbejahende, würde ich auch sagen, das ist also da definitiv mit drin.
Mit Lullaby, das ist so ein bisschen für mich wie der Haltegriff in der Badewanne.
Pur The Cure.
Das ist schön.
Ja, also ich bin Fan.
Ich bin Katharina Heinius, hallo. Heute geht's hier im SWR1 Meilensteine Podcast um Heilung. Für wen, durch wen und vor allem warum, das klären wir gleich in der kommenden Stunde. Es geht um die britische Wave- und Gothic-Band The Cure und ihrem Erfolgsalbum Disintegration. Die Auflösung, der Zerfall, die Zersetzung, darum geht's. Wir klären heute, wie oft es auf diesem Album um Tod und das Alter geht, das Alter von Sänger Robert Smith. Ob da mit 30 wirklich schon alles vorbei ist, klären wir mit Stefan Fahrich aus der SWR1 Musikredaktion. Schön, dass du dabei bist.
Sehr gerne, hallo.
Und heute als Gast bei uns mit dem Podcast, ich freue mich wirklich sehr, der deutsche Filmkomponist, Musikproduzent und Musiker, der Keyboarder von Camouflage, Heiko Meile. Hallo Heiko.
Hallo, danke für die Einladung.
Kurze Frage vorweg, ich sehe den Stefan, er hat leider ein blaues Shirt mit schwarzem
Hoodie.
Komm,
das gilt.
Heiko, wo treffen wir dich an und bist du ein bisschen im schwarzen Gothic-Style gekleidet?
Schwarz, ja, Gothic weiß ich nicht, aber es ist so, ich bin eigentlich immer in Schwarz, nur wenn alle anderen Schwarz haben, dann ziehe ich mich bunt an, so mache ich das immer.
Ich habe mich auch versucht in Schwarz zu kleiden, bei den Schuhen hat es aufgehört, die sind leider weiß geworden, aber immerhin, wir sind alle dunkel, passend zum Album. Und dunkle Mails kamen auch in unserem Mail-Account unter meilenstein@swr.de. Tummeln sich auch der ein oder andere Wunsch von euch, dass wir uns doch mal mit The Cure beschäftigen sollten, wie zum Beispiel Christoph Habich. Er hat uns an meilenstein@swr.de geschrieben. Auch wenn inzwischen schon viele wichtige Meilensteine besprochen wurden, vermisse ich noch immer The Cure. Andreas Pianowski schreibt, an Künstlern fehlt mir beispielsweise noch The Cure. Andreas Schmidt wünscht sich ganz klar Disintegration von The Cure, sowie auch Nico Gottwald. Rico Mumbauer hat auch geschrieben an meilenstein@swr.de. Was ich als Kind der 70er und 80er Jahre aber vermisse, ist eine Folge über ein Album meiner großen Liebe The Cure, die ja auch schon seit Jahrzehnten Alben produzieren, wovon mindestens eines die Kriterien eines Meilenstein-Albums erfüllen dürfte. Konkret fallen mir die Alben Faith, Pornography, The Head on the Door und ganz besonders das Disintegration-Album ein. Also, heute ist es dran. Wir sprechen über das Album Disintegration von The Cure. 1989 ist das Album erschienen und wir hören rein. Und dazu möchte ich gern Oliver Mann aus Ulm zitieren. Er hat es nämlich in seiner Mail an uns wirklich wunderschön zusammengefasst. Er schreibt, wenn eine Band dieses Album regelmäßig fast komplett live spielt, muss schon etwas dran sein. Mit dem Liebeslied an seine Frau. Love Song. Und mit dem Spinnenlied Lullaby wurden zwei erfolgreiche Singles ausgekoppelt. Aber auch der Rest des Albums stinkt nicht ab. Das melancholische Pictures of You ist Anleitung für Herzschmerz und Trauer. Das Hohelied der Unverstandenen in den Erscheinungsjahren 89-90, Disintegration, eigentlich ein Muss, oder? Schreibt uns Oliver Mann. Ein Muss, das sagen wir auch, Oliver. Und das Album ist kurz vor Veröffentlichung dieser Meilensteinfolge 35 Jahre alt geworden. Am 2. Mai 1989 ist es erschienen und deshalb sprechen wir heute darüber. Heiko, 89-90, da hattet ihr mit Camouflage ja auch schon zwei Welthits veröffentlicht. Einmal The Great Commandment. The Great Commandment shows the content. Das war 1987 und dann 1989 kam noch Love is a Shield. Love is a shield to hide behind. Love is a field to grow inside and when I saw. Heiko, 1989 in den Jahrescharts der offiziellen deutschen Charts im Bereich Singles habt ihr mit Love is a Shield Platz 18 belegt. The Cure Run mit Lullaby nur 6 Plätze vor euch auf Platz 12. Wie hast du die End-80er, im Speziellen auch das Jahr 89, als aktiver Musiker damals wahrgenommen?
Also für uns war das natürlich ein Hammerjahr. Mit okay, Great Commandment, das war auch schon sehr aufregend, aber 89 war dann nochmal wirklich noch eine Stufe mehr. Da haben wir das zweite Album rausgebracht, die Mauer ist gefallen, wir haben gespielt kurz vor Mauerfall in Berlin, wo die ersten DDR-Journalisten plötzlich da standen, die wir schon kannten. Wir haben viele Länder bereist, also das ganze Jahr, ich müsste mich schon wirklich richtig konzentrieren, das alles nochmal zusammenzubekommen. Aber es gibt eine ganz spezielle Verbindung auch zu Disintegration, zu dem Album. Nämlich, wir hatten damals das gleiche Label, Metronom, die gibt es nicht mehr. Das war, glaube ich, nur der Vertrieb von The Cure, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die immer auch die Cure-Alben noch, bevor sie veröffentlicht worden sind. Und zu dieser Zeit hatten wir gerade für Love the Shield einen Videodreh in St. Peter-Ording am Strand. Jeder kennt dieses Video vielleicht. Das sieht sehr warm aus, war aber total kalt. Und just an diesem Wochenende saßen wir dann immer im Auto und haben gewartet, bis wir wieder dran waren. Und dann kam der A&R-Manager von der Firma und hatte dieses Tape dabei von Cure, Disintegration. Und dann haben wir das quasi damals im Auto, im Strand in St. Peter-Ording das allererste Mal gehört. Und das werde ich nie vergessen. Das ist sehr beeindruckend.
Sehr, sehr schön. Wir verlinken auf jeden Fall euer Video auch in den Shownotes zu unserem Podcast am zuverlässigsten auf swr1.de zu finden. Aber sag mal, 89, da hat es doch noch gebitzelt in der Musikszene.
Ja, klar. Ich meine, was auch immer das bedeutet, es war auf jeden Fall sehr viel los. Ja.
Ja.
So,
ja.
Und für uns natürlich speziell, und wir waren wie so eine Art in der Blase. Wir haben natürlich schon Sachen mitbekommen, aber wir waren extrem viel unterwegs. Deshalb haben wir leider nicht alles mitbekommen. Aber natürlich kann ich viel über die 80er, aber 89 jetzt konkret, weiß ich gar nicht mehr, was da so alles gleichzeitig
dann
veröffentlicht wurde.
Fragen wir mal den Stefan, was war denn da 89 politisch so los? War ja nicht nur der Mauerfall.
Gut, war ja nicht nur der Mauerfall. Finde ich
ein
jetzt
großes,
auch sehr nett.
Ein großes Ereignis.
Ja, natürlich,
aber
der Mauerfall. 9. November, ganz klar. Aber auch in China gab es sowas wie Protest und Aufstand. Und zwar die Studentenproteste. Allerdings das Wort Freiheit fand dort nicht statt. Die Proteste wurden, wir erinnern uns an die Bilder, Platz des himmlischen Friedens, brutal niedergeschlagen. Es gab auch eine technische Revolution, die war so ein bisschen unter der Hand. Tim Berners-Lee, der hat in Genf die Idee präsentiert, man könnte doch Computer vernetzen. Also heute lacht man über diese Idee, aber 89 eine
auch eine bahnbrechende,
Idee. Weil daraus entsteht nichts anderes als das World Wide Web. Auch das Internet genannt. Ölkatastrophe Exxon-Valdez führt zum weltweiten ökologischen Umdenken. Im Kino dafür Dustin Hoffman als Rain Man die Kassen. Und musikalisch begeistert unter anderem Nene Cherry mit Raw Like Sushi. Das war ganz neu. Und Tears for Fears, sie präsentieren den wohl größten Beatles-Song, der niemals von den Beatles geschrieben worden ist. Seeds
Dankeschön.
Of Love. Und kleiner Blick auf The Cure, da zieht ein bisschen früher schon Robert Smith die Handbremse. Also nach dem sehr düsteren Album Pornography, da hatte die Band ja so erstaunliche Pop-Hits. Also eine ganze Reihe davon, Love Cats, In Between Days, The Walk, Close to Me, Just Like Heaven, ganz vorne weg, einer meiner absoluten Favorites. Und das ist zwar immer noch Alternative gewesen, aber es war leicht, es war poppig und es kam auch in den Charts prima an. Und Robert Smith, der kämpft im Jahr 88, 89 wieder mit seinen Depressionen, nimmt auch die ein oder andere halluzinogene Droge und hat vor allem eins, Angst vor dem Älterwerden. Er steht nämlich vor dem 30. Geburtstag und er glaubt, danach kann man gar nichts mehr schreiben. Also ab 30 ist Schluss. Man muss vor dem 30. Lebensjahr sein größtes Werk abgeliefert haben. Und deshalb besinnt er sich zurück. Er sagt, nein, ich muss diese Phase, diese poppigen Hits, das ist jetzt nicht das, was ich als großes Werk brauche. Ich möchte gern wieder düsteren Sound. Ich möchte auch wieder hinabsinken, in den Abgrund schauen, mich meiner düsteren Seele stellen in meinen Songs. Und er fängt an, Songs zu schreiben in seinem neuen Haus in London. Und er war, das ist ganz erstaunlich, auch bereit, also er war so weit und tief in diesem, ich sag mal eher Depri-Projekt, ganz dicke Anführungszeichen, dass er sogar bereit war, diese Sache ohne seine Band durchzuziehen. Er hatte oder soll einen Notfallplan gehabt haben, dass wenn die Jungs sagen, oh, was hast du denn da geschrieben? Dass er das Ding alleine durchzieht.
Es gab ja auch immer mal wieder bei ihm Umbesetzungen in der Band. Ja, das ist ja nichts Neues.
Ist nichts Neues, aber da war er wirklich bereit zu sagen, ich mache ein Soloalbum. Das ist mir so wichtig. Er war so gepeinigt von dieser Angst vor dem 30. Geburtstag. Wir lachen ja darüber. Ach, guck mal, wenn 30 bist, dann ist die Welt eine andere. Aber ihn hat das wirklich erschüttert. Dieser Gedanke. Und ja, schlussendlich trifft sich die Band im Haus von Schlagzeuger Boris Williams, muss man sich vorstellen. Altes, passt natürlich zu The Cure wie Faust aufs Auge, altes englisches Landhaus, sehr dunkel alles, große Vorhänge und so weiter. Da haben sie ein Vierspur-Aufnahmegerät, nehmen die Demos auf, die werden mal live eingespielt. Und Smith, der hatte auch neben der Tatsache, dass er das Ding allein durchziehen wollte, so den Gedanken, ah, die anderen, das sind ja alles irgendwie so ein bisschen so Egos geworden. Und hatte da eine ganz tolle Idee entdeckt, dass für sich entdeckt, dass er während der Aufnahme nicht mit den anderen Bandmitgliedern sprechen wollte. Hat gesagt, nee, hat er noch nicht durchgehalten, Gott sei Dank. Im Gegenteil, es war wohl auch eine sehr angenehme Runde. Er hatte zu kämpfen, das war eine schwere Zeit für ihn, und zwar mit Lol Tolhurst, das war eins der Gründungsmitglieder, der schwer Alkoholiker geworden ist, überhaupt nicht mehr am Bandleben und am Produktionsleben teilnehmen konnte. Und die anderen Bandmitglieder haben auch zu der Zeit dann aktiv gesagt, der muss raus, also du musst ihn feuern, wir spielen nicht mehr weiter, wenn er mit dabei ist. Er wurde teilweise dann ans Keyboard oder wollte Keyboard spielen, und es war wirklich eine grausame Zeit auch für Robert Smith, weil es war ein Mann der ersten Stunde an seiner Seite. Tolhurst wurde dann gefeuert und die Band begann dann mit den Aufnahmen in den Hook and Manor Studios in Oxfordshire. Ja, und über den Rest reden wir jetzt.
Heike, du bist großer Fan von The Cure. Wir haben es eben schon gehört. Ihr habt im Auto am Strand das Album schon vorab hören dürfen durch eure Plattenfirma. Was macht Disintegration von The Cure für dich zu einem ganz persönlichen Meilenstein?
Also tatsächlich sogar ein bisschen anders, als man sich das jetzt so vorstellt, weil für mich ist es so ein bisschen der Schlusspunkt von The Cure, weil ich bin Ultra-Fan von den frühen, von Frühwerk, ja. Und dann kam die Experimentierphase, nenne ich die mal, die hat mich dann als Musiker total beeindruckt und auch sehr inspiriert. Also die Pop-Platten sozusagen. Und als es in Disintegration ging, das war sozusagen, da war ich schon, das ist ein großartiges Album für mich, aber es schließt auch so ein bisschen meine Cure-Zeit so ein bisschen auch ab. Ja. Mhm. In der Disintegration steckt irgendwie auch fast alles, was vorher schon da war. Deshalb ist es eigentlich wenn ich jetzt jemandem ein Album empfehlen müsste, würde ich schon auch das Album nehmen, weil ich sage, da steckt schon sehr viel drin von der Cure. Wenn du dann weitergehen willst, dann gibt es die Richtung und die.
Was steckt da konkret also für dich drin?
Also zum Beispiel gleichzeitig, also Pictures of You, Plain Song, das sind eher so die Signature Sounds, nenne ich die immer. Also Robert Smith Gitarre, die ja sehr markant ist, die man auch übrigens sofort erkennt, das ist ganz selten. Wenn ich zu einem Gitarristen sage, spiel mal mehr wie The Cure, dann weiß der, was ich damit meine. Mhm. Da muss man bei anderen Bands schon mal lange suchen danach. Also das ist da, dann gibt es aber auch, Lullaby ist für mich so eine Art Verbindung auch zu den poppigeren Alben, also ich sag mal zwischen Japanese Whispers und The Top, The Head on the Door oder sowas, die sehr experimentell auch sind, andere Stilrichtung, und da die Leichtigkeit, dieses Lebensbejahende, würde ich auch sagen, das ist also da definitiv mit drin. Deshalb ist Disintegration auch eine Art, ja, interessante Mischung zwischen diesen ganzen, ich nenne es mal Cure-Töpfen, Stimmungstöpfen. Mhm. Ja, so. Danach haben sie mich ein bisschen verloren. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber vielleicht auch wegen meinem eigenen Beruf, weil man halt dann einfach doch nicht mehr so viel Musik hört. Aber ja, also ich habe es auf jeden Fall immer, trage es immer in meinem Herzen.
Und man ja auch absorbiert wird von seiner eigenen Musik wahrscheinlich auch. Also wenn man, ihr wart ja auch viel unterwegs in der Zeit.
Ja, wobei ich nenne das mal so, ich höre trotzdem eigentlich viel Musik, aber immer nur Musik, die ich kenne, weil ich mir darüber keine analytischen Gedanken mehr mache. Ja, so, ja. Man hört das und fühlt sich einfach zu Hause. Das kann auch eine Ambient-Platte sein, wo gar niemand singt, oder ein Song von The Cure, oder am besten gleich das Faith-Album, mein Lieblingsalbum. Das ist aber für mich wie ein Song. Das kann ich auch nicht nur ein Song hören. Das höre ich schon, weil da denke ich nicht mehr drüber nach.
Den Meilensteine-Podcast bekommt ihr jeden Montag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Lasst uns einsteigen ins Album und zwar mit dem Opener. Hier ist der Plain Song. Und nach 2 Minuten 30, nach dem Intro, beginnt dann auch Robert Smith zu singen.
Zu flüstern?
Zu hauchen? Ich weiß es nicht. Der Plain Song verrät der Titel hier schon viel über den Song. Er ist ganz plain, ganz schlicht. Er plätschert so ein bisschen dahin, hat man das Gefühl. In großen Teilen rein instrumental. In der Mitte des Songs singt Robert Smith und dann gibt es noch ein Outro von 1:30. Im Prinzip Intro, Mittelteil, Outro. Plain Song eben. Plain wie ein einfaches Croissant. Plain Croissant. Zwar mit Butter, aber ohne Schokolade. Stefan, warum ist Plain Song ein guter, schlichter Opener für
also
dieses Album?
Also du siehst bei The Cure Butter. Also das ist schon,
Finde ich schon viel.
Wir haben ja schon viele Bilder gehabt. Wir hatten, Heiko hatte, ich glaube The Cure Topf hatte es genannt. Du nimmst das Croissant. Ich sehe uns auf diesem Album, wenn ich das Bild aufmachen will, im Spa-Bereich im Hotel zur dunklen Seele des Robert S. Und er ist der Bademeister und lässt uns gleich mit dem ersten Song ein Bad ein, ein großes Bad. Und er tut schon die Cure-Badezusätze dazu, die wir brauchen. Da ist Melancholie, da ist Hall, da ist Einsamkeit, da ist Größe, da ist Verlorensein, da ist Kälte, alles das tut er rein. Später auf dem Album kommen auch noch ein bisschen Bubble Bath dazu, ein bisschen Liebe, ja, und wir dürfen uns, und das finde ich bei, hat Heiko schon richtig angedeutet, mit Lullaby, das ist so ein bisschen für mich wie der Haltegriff in der Badewanne, also zwischen all diesen Wellen, den du diese dunkle Seele, die du beschreitest von Robert Smith, das tut er hier mit Plain Song eigentlich schon ganz klarstellen. Und und auch textlich macht er ja alles klar. Also es geht um Tod, es geht um älter werden, seine zentralen Themen, mit denen er sich auf diesem Album beschäftigt, bei einer Mehrzahl aller Songs. Und damit ist das erstmal auch mit diesem hymnischen Einstieg, wir werden sicherlich gleich drüber reden, natürlich ein Opener, wie er besser nicht sein kann für ein Album.
Ein sehr atmosphärischer Opener, Heiko. Ich habe eben schon angesprochen, das lange instrumentale Intro und Outro. The Cure arbeiten viel mit synthetischen Sounds und auch gerade hier am Anfang. Wir hören noch mal ganz kurz rein. Erst das angedeutete Windspiel und dann wird das Bild plötzlich groß und geht auf. So klingt die Platte, wenn man sie auflegt. Bumm, und dann ist es da. Heiko, du als Filmmusikkomponist, das ist ja doch schon auch sehr filmisch gedacht hier gerade am Anfang von Disintegration. Was wollen The Cure hier mit diesem fast schon epischen Einstieg?
Ja, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Mut zur Melodie, Mut zur Größe. Es ist fast schon so eine Steppe oder irgendwas, so eine Naturfilm oder Western, großes Bild, was ich da sehe. Also ich weiß nicht, was sie damit wollten. Bei mir erreichen sie auf jeden Fall, dass ich mich sofort wohlfühle und mich auch reinstürze in dieses emotionale, große Gefühl.
Mhm. Ja. Und ist dieses Windspiel, ist das so eine Art Rampe? So eine Art, also Kleinaufnahme, die dann plötzlich groß wird?
Ich denke, es ist einfach ein Ort, den sie da festlegen. Also sie holen dich ab und sagen, hier, das ist unser Ort, dann jetzt fangen wir an und du nimmst dir auch Zeit. Und jeder, der das nicht aushält, sollte die Platte dann auch nicht weiterhören. Sag ich mal. Ja, das ist wie so ein Statement, ja.
Also gleich der erste Song, ein Weiterhörtest.
Genau.
Wir haben ein langes, langes Intro in diesem Song. Wie sehr häufig auf diesem Album gibt es lange, lange Intros. Mehr Musik, weniger Text. Bin da ja absolut dafür. Stefan, dir sind gerade hier im Einstieg vom Plain Song musikalisch noch zwei Dinge sofort ins Ohr gesprungen.
Ja, der Anfang ganz klar. Und da sind wir wieder beim Film, und zwar beim Soundtrack. Das erinnert mich, also hat mich immer schon in der Größe an Vangelis und Chariots of Fire, also die Stunde des Siegers, erinnert, wo es auch so einen ähnlich aufgehenden Synthesizer gibt. Wir hören mal rein. Jetzt geht er auf. Das, was dahinter, wo ich hingeführt werden soll, auch da soll ich ja in eine Landschaft geführt werden, in eine Emotion geführt werden mit diesem Soundtrack. Und es klingt, finde ich, sehr ähnlich. Und eine Sache, die Heiko, finde ich, sehr, sehr schön schon beschrieben hat, weil wir immer Angst haben, oder man hatte Angst vor diesem Album so ein bisschen. Aber man muss keine Angst haben, weil Robert Smith nimmt uns gleich auch am Anfang, ich habe es jetzt nicht mal extra rausgeschnitten, mit dieser wunderschönen Gitarrenlinie an die Hand und führt uns rein in seine Seele, auf diese Landkarte seiner Emotionen. Das ist da 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 da. Das ist wie, wenn du in eine Höhle gehen würdest, als hättest du so ein Seil, an dem du entlanghangeln kannst und links und rechts erklingelst und das Das finde ich ganz toll. Und das ist auch, und Heiko hat es auch gesagt, das ist so ein Merkmal auf diesem Album. Du findest zwischen aller Verlorenheit, Trostlosigkeit, Ängsten immer wieder dieses Halteseil, das dich durchführt.
Das ist super interessant, wie viel das bei jedem von uns jetzt schon an Bildern generiert im Kopf, dieses Album.
Das ist der Witz dieses Albums, glaube ich. Ich glaube, wenn wir nachher ein Fazit ziehen sollen, das ist es. Diese Größe, dieses Bildliche, dieses Emotionale, das sich sofort erfasst. Und Heiko hat recht, du musst es dann natürlich auch aushalten, weil Song 10, Disintegration, und danach geht es immer noch weiter. Und das sind dann, wow, da musst du schon dranbleiben. Wollen.
Kommen wir zu einem der erfolgreichsten Songs von diesem Album. Ein Signature-Song für The Cure. Heiko hat es auch schon angesprochen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und es beginnt mit S. Hier ist das Schlaflied oder das schreckliche Spinnenlied. Wie man es nimmt, hier ist Lullaby. Der Spinnenmann hat dich heute zum Abendessen eingeladen, und ich habe das Gefühl, ich werde gefressen von 1000 Millionen zitternden, pelzigen Löchern. Und ich weiß, dass ich am Morgen aufwachen werde, in der klirrenden Kälte. Und der Spinnenmann ist immer hungrig. Es geht um Tod, um Kälte, um schreckliche Phobien. Stefan, Robert Smith hatte der ja gleich mehrere.
Quasi alles, alles. Spinnen gehörten dazu, Angst vorm Fliegen. Die war sogar so stark, dass dieses Album war ja so erfolgreich, dass sie danach auf US-Tour ging. Und ihr erster Gig war, glaube ich, in Jersey im Giant Stadium vor 44.000 Zuschauern. Eine Sache, die übrigens Robert Smith nie wollte, also Stadion-Act zu sein. Aber es hat sich so ergeben. Und auch da ist er mit Bassist Simon Gallup, der ebenfalls Angst vorm Fliegen hatte, sind mit dem Boot hingefahren. Nur mal so, er hat das konsequent durchgezogen. Und diese Phobien und diese Ängste hatte er, war mit denen konfrontiert. Und er, glaube ich, auch wollte sich diesen Ängsten bewusst auf diesem Album auch stellen. Und er hatte als Kind, gab es diese Urangst, es war jetzt nicht unbedingt die Spinne, aber diese Kindergeschichten, die er hörte, die ihn dann auch, wir kennen es, so Schlaflieder.
Also sagen wir mal so, sein Vater hat ihm Schlaflieder vorgesungen mit schrecklichem Ende.
Und sein Onkel hat ihm schreckliche Geschichten dazu erzählt. Also die haben ihn beide da, wie es so ist, relativ frühpädagogisch mit Geschichten vollgedeckt. Und sein Vater hat so Sachen wie "Schlaf jetzt, hübsches Baby, sonst wachst du gar nicht mehr auf" dann vorgesungen. Kennen wir auch. Also ich kenne das auch noch mit "Morgen früh, so Gott will".
Guten Abend, gute Nacht, mit morgen Röslein früh, bedacht.
Ja, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Ich singe ja immer meinem Sohn, wann Gott will, statt wenn Gott will.
Ja, das kann ich verstehen. Also mich hat diese Zeile auch als Kind, wenn ich drüber nachgedacht habe, oh mein Gott, es kann ja sein, dass ich nicht mehr aufwache. Eine Angst, die Robert Smith hatte, die zusammenkam natürlich mit seinen Depressionen aus der Zeit, auch mit der Angst, dass dieses 30. Lebensjahr etwas Endgültiges ist. Ich finde toll, dass Heiko das auch so genau sieht. Für ihn ist dieses Album ein Endgültiges. Also scheint Robert Smith auch vieles richtig gemacht zu haben, was Heiko angeht. Und nahm dann dieses Bild dieses Spinnenmanns, dass man natürlich auch sehen kann, dass der Spinnenmann auch der Tod ist. Also allgemein diese Angst vor dem Tod, ich gehe abends ins Bett, kann morgens nicht mehr aufwachen. Und was ich interessant finde, ist ja, wir werden aufs Video nochmal eingehen, aber dass er ja quasi die Spinne und er selber ist. Also er frisst sich ja dann im Video selbst auf, was ich eine sehr interessante psychologische Verbindung finde. Ich kann jetzt das noch nicht reininterpretieren, ob er sich selbst, was hat er da, aber er frisst sich selbst auf im Prinzip. Ja.
Bevor wir zum Video kommen, lass uns noch mal kurz über die Musik sprechen von Lullaby. Wir haben diesmal die Spinne vor Augen, die sich langsam ans Bett heranpirscht. Und ich finde genau das hört man auch in der Musik, nämlich in den Streichern. Dann kommen noch diese schönen Pizzicato-Streicher, diese Füßchen von der Spinne. Heiko, die Musik, die Band ist ja hier schon sehr, sag mal, oder die Musik an sich ist sehr textdienlich unterwegs, ohne zu viel zu verraten und vor allem ohne den Text die Geschichte zu stören, aber trotzdem spannungsgeladen. Fast ein Song mit Hörspieleffekt, oder?
Ja, mich wundert das total, was ihr da alles so seht und hört. Also das ist aber total interessant für mich. Ich habe den Song eigentlich immer gar nicht so über den Text wahrgenommen, ehrlich gesagt. Klar kenne ich das Video auch und den Text habe ich auch schon mal gelesen. Aber für mich ist das ein geniales Stück, weil es so einfach daherkommt. Das ist so, es wirkt so
fast so, beiläufig.
Ja, und es gibt so einen Begriff im Englischen, der heißt quirky. Also so schräg, so ein bisschen. Und das trifft das dermaßen auf den Punkt. Und das ist für mich eine Wahnsinnsauszeichnung, wenn jemand wie The Cure, Robert Smith, der so viele andere Sachen gemacht hat, dann mit solchen einfachen, popmäßigen Ideen auch überzeugen kann. Das ist so selten. Normalerweise hat man immer eher ein Talent auf der einen oder auf der anderen Seite, aber er schafft einfach beides. Deshalb liebe ich diese Kombination davon.
Ich bin ganz bei Heiko und ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, um mal darzustellen, wie großartig Robert Smith Songs arrangieren kann und wie toll er Songs schreiben kann. Und es gibt tatsächlich, irgendwo habe ich auch eine Bridge gehört, also er hat schon Songstrukturen drin, aber es ist nicht das klassische, aber es ist wie bei The Cure oft, wir haben, da werden wir gleich mal hören, diese Streichersätze und die übernehmen, auch in vielen anderen Songs übernehmen Instrumente oftmals diesen Refrain-Part. Es gibt keinen gesungenen Refrain, genau, sondern der Refrain wird instrumental gespielt durch eine Melodie oder durch irgendwelchen Satz.
Möchtest du uns kurz mal einführen? Du hast ja bisher noch mal ein bisschen genauer auf Lullaby
eingegangen. Ja, weil dieser Song ist für mich so ein Paradebeispiel. Heiko hat es auch schon gesagt, wie toll Robert Smith Song schreibt und arrangiert. Also die Grundlage von allem ist natürlich der tolle Bass und Schlagzeug-Groove, der so richtig tight beieinander ist. Wir hören mal rein. Da geht nichts verloren. Also seien wir nicht böse.
Ja, das
auch
ist
Simon Gallup mit diesen 16-Figuren, also 16 hat was mit Tonlänge zu tun, dass du auch so ein bisschen Delay hat, so hat was Bedrohliches, es kriecht da unten im Fundament auch was an. Und darüber setzt er zwei Gitarrenfiguren. Ich habe es jetzt mal zusammengefasst. Das ist einmal ganz normale Akkorde, die sich am Anfang ein bisschen am Rhythmus des Schlagzeugs orientieren, nachher dann aber ganz normal, ganz einfach, ganz primitiv zwei Akkorde durchgehen und darüber, und das ist auch so The Cure, so Robert Smith, lässt er so eine, wann sagt man so, Counter-Melody, also so eine Gegenmelodie laufen, um das Ganze ein bisschen vertrackter zu machen. Hör mal rein. Das ist die Akkordik unten und oben drüber. Und nur. Ich finde das großartig. Das Das ist, Robert Smith ist ein großartiger Gitarrist, was viele so gar nicht wahrnehmen, was Heiko aber richtig gesagt hat. Er ist Signature. Wenn du sagst, spiel Robert Smith, weiß jeder sofort, ich brauche Hall, ich brauche einfache Dinge, ich brauche ein paar melodische Figuren, ich brauche ein bisschen Flanger vielleicht an der Stelle. Du weißt, das ist Robert Smith. Und das zeigt dir. Und dann kommt das Größte, das Allergrößte, sind die drei Streicherfiguren, die da übereinander geschichtet werden. Die ersten zwei, das ist das Pizzicato, also dieses Gezupfte, ja, haben wir schon gehört. Und da liegt eine andere Streicherfigur mit drunter, hören wir jetzt. Unten das Legato, also das Tragende.
Genau, die Spinnenbeinchen.
Wieder Legato. Und Pizzicato. Macht auch eine Form klar. Also du kannst auch durch diese, es ist eine ganz klare Form, die er da bildet. Und dann kommt hinten, das ist mein schönster Augenblick, kommt noch eine Streicherfigur dazu, die klingt so. Und gleich nochmal. Und dann kommt das Beste von dem ganzen Song, alles auf einmal. Und das klingt dann so. Pizzicato. Such dir was aus, sing es mit dem Auto. Und das ist das, glaube ich, was Heiko auch sagt, was der Song trotz dieses Textes an positiver Energie hat. Ich finde diesen Song großartig, Heiko, oder?
Ja, also ich bin Fan.
Wirklich wunderschön komponiert. Vielen Dank, Stefan, für gerne das Aufdröseln. Und ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre in diesen Streichern diese Spinne, diese bedrohliche Spinne, dieses Tapseln, dieses plötzlich an der Wand sitzen oder plötzlich in der Ecke irgendwie entdecken, weil so Spinnen, die sind ja auch einfach plötzlich einfach da.
Interessant.
Nein, kann ich nachvollziehen. Okay,
also, ja.
Wir sollten noch über das Video sprechen. Stefan hat es vorhin schon angedeutet. Robert Smith liegt im Bett, wird von vier Händen am Ende irgendwie gefressen. Die Spinne sitzt in der Ecke. Es wird sogar eine echte Spinne auch eingeblendet, ja, an zwei Stellen.
Er sollte sie auch haben, hat sie aber dann hinterher abgelehnt. Er wollte keine echte Spinne da im Bett haben. Obwohl sie hatten wohl, hatte ich mal gelesen.
So eine schwarze, wirklich so eine fette, große, ja.
Sie hatten auch Gegengift da schon im Studio. Also falls er von dieser Spinne, aber er hat dann gesagt, mache ich nicht. Kann ich verstehen, ehrlich gesagt. Und seine Band ist irgendwie eingesponnen. Die sind so Zinnsoldaten. Habe ich nicht verstanden, was das soll, aber ist natürlich auch wieder diese bedrohliche Elemente.
Ich bin eher begeistert, weil die immer so, ich nenne es mal Left Field, also die waren nie Mainstream. Die haben immer irgendwo eine tolle Idee gehabt, immer was Merkwürdiges und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und trotzdem waren sie im Radio, sie hatten Popsongs auch. Das, diese Mischung, alles zusammen, das fand ich immer genial. Deshalb, ich habe mich immer nur gefreut. Ja, ich sehe das eher so, ich vergleiche das mit einem Video aus der Zeit von Stocker Aitken Waterman oder solchen Produzenten. Also so nichtssagende, jetzt verkaufen wir Platten-Videos so quasi. Und da war Cure immer was Besonderes und so sortiere ich das eher. Ja. Also natürlich sehe ich auch diese Details, klar. Ich habe mich einfach nur immer gefreut. Hey, Leute, die was Cooles machen, Leute, die anders sind, Leute, die sich nicht reinreden lassen und jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, kommerziell dargestellt werden wollen und so. Das, ich habe mich da extrem gefreut über sowas.
Einfach outstanding, was aber auch zum Glück ja für ein großes, also Disintegration war ja auch der internationale Durchbruch am Ende für The Cure. Also so nochmal so richtig, das Album ist ja nochmal on top gegangen auf die erfolgreichen Pop-Alben ja schon vorher.
Ja, wie vorhin schon erwähnt, hatten wir ja die gleiche Plattenfirma. Und das war ja auch, sag ich mal, die Zeit, in der wir extrem viel unterwegs waren. Wir hatten auch noch einen Deal in den USA. Wir waren also oft in den USA. Und plötzlich hörte ich auch überall The Cure. Das war natürlich ein paar Jahre vorher noch nicht so. Mhm. Ja, also deshalb ist dieses Album, glaube ich, für die Band, also für die Band selbst auch ein Meilenstein, weil sie nochmal eine ganz neue Türe aufgemacht hat.
Und sie spielen es ja bis heute noch live, da kommen wir auch später nochmal zu. Kommen wir zu einem eher ungewöhnlichen Song, ein Song, der laut Robert Smith ein Gegengewicht darstellen sollte zu allem Düsteren und Schrecklichen auf diesem Album. Hier ist Love Song.
Whenever I'm alone with you, you make
Love Song, Robert Smiths Liebeserklärung an seine langjährige Freundin und damals dann auch schon Frau Mary Poole. Wann immer ich mit dir alleine bin, du gibst mir das Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Wann immer ich mit dir alleine bin, du gibst mir das Gefühl, dass ich wieder ganz bin. Wann immer ich mit dir alleine bin, du gibst mir das Gefühl, dass ich wieder jung bin. Wann immer ich mit dir alleine bin, du gibst mir das Gefühl, dass ich wieder Spaß habe. Ein richtig positiver Text. Das sind wir von Robert Smith ja gar nicht gewohnt. 1988 hat er Mary Poole geheiratet und ihr diesen Song gewidmet, sozusagen als Hochzeitsgeschenk. Es geht schlechter, würde ich sagen. Toller Song. Heiko, wie beurteilst du einen Love-Song von dem düsteren, an Tod und Kälte sich abarbeitenden Robert Smith?
Ja, für mich ist es auch so ein bisschen die Abteilung, die ich vorhin schon genannt hatte, in der Verbindung zu der anderen Welt, ja, zu Love Cats oder Caterpillar oder solchen Songs. Ich bin völliger Fan von dem Lied, weil es auch wieder so leicht daherkommt. Es hat diese, wir nennen das in unserer Band immer die schöne Traurigkeit.
Schöner Begriff.
Und das, ja, das ist eine ganz eigene Gefühlsabteilung, sag ich mal, ja, so. Weil ich wollte das nicht nur Melancholie oder traurig, das ist überhaupt nicht.
Traurig sein tut ja auch gut manchmal, das ist ja auch wichtig.
Genau, und das ist, also das trifft dieser Song alles für mich. Also ist wunderbar.
Stefan, welche Rolle nimmt dieser positive Song auf dem eher düsteren Album ein, auf Disintegration?
Erstmal so, wie Heiko ihn auch schildert, das ist eine kleine Verbindung zu dem Werk vorher. Ich muss auch ehrlich sagen, das war zwar ein tolles Hochzeitsgeschenk, aber Mary Poole hat hinterher mal geäußert, sie hätte sich auch über Brillanten gefreut. Aber
das ist ja auch ein kleiner Brillant auf diesem
das
Album.
Das ist was anderes. Also für mich ist das, nachdem ich Plain Song dann mich durch drei dieser langen, epischen Werke durchgehört habe, ist das für mich, ich sag jetzt mal, wie ein Licht, eine Lampe. Lass uns anders anfangen. Lass mich dieses Album, ich hatte es vorher zwar als Bad der Emotionen beschrieben, aber es hat auch natürlich so einen Gang in die Seele. Darf ich dunkle Seele sagen? Ja, ich sage das jetzt dunkle Seele, weil viel davon dunkel ist, was er beschreibt. Und dann geht dieses Licht auf eine Art Taschenlampe für mich. Also ich habe diese drei Songs gehört und dann endlich kommt dieses Licht in diese Düsternis und ich freue mich auch. Dieser Song ist einfach fantastisch. Er hat auch wieder wie bei Lullaby dieses tolle Bass-Schlagzeug-Fundament, diesen wunderschönen Bass. Dum, du, 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 du. Und dazu diese, ich sag, also bei mir sage ich immer Schweineorgel. Ich weiß nicht, was es ist, Heiko, du wirst sicherlich den Sound.
Ja.
Hemd
ja,
ist das nicht, irgend sowas. Keine Ahnung.
Orgel.
Ja, eine Orgel, die da so ein bisschen sehr, sehr, sehr komisch vor sich hinquetschert. Und darüber dieser wunderschöne Text. Und das führt mich. Und ich glaube, und für mich ist auch ganz wichtig, dass mir dieser Song ist für mich so wichtig, dass ich auch wieder die anderen Songs wahrnehmen kann. Also das ist wie ein bisschen Leiten über diese Landkarte und da endlich mal eine Erleuchtung zu bekommen. Lullaby dann später, das hatte ich schon gesagt, ist für mich dann wieder so ein Haltegriff, weil er klar eine Struktur ist und ich kann auch wieder die letzten, ich glaube Lullaby Song 6, nochmal die restlichen 6 Songs hören, weil das sind echt so Etappen, wo er mich mitnimmt und ich glaube, er hat es auch ganz bewusst so angelegt einfach.
Diese String-Sounds, diese Keyboard-Melodien oft bei denen, das ist eigentlich auch immer das, was er auf der Gitarre auch spielt. So kleine melodiöse Texturen nenne ich das, ja, so. Und das ist einfach pur The Cure.
Ja, aber es zeigt ja auch oftmals, ist es ja das Gegenteil von düster. Also diese Melodien sind ja, ich sage platt einfach mal, wunderschön, diese Sprengsel, die ja da, an denen hältst du dich auch fest, die singst du auch mit. Bei allem, was drumherum passiert, ist das so, oh danke, Robert, das ist Wahnsinn, was er da immer raushaut.
Ich finde ja, es gibt eine viel, viel düstere und deprimierendere Version und zwar eine Coverversion von Adele und die hat eigentlich einen viel, viel ja, düstereren Unterton als das Original. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Adele leidet hier nochmal viel, viel mehr wie Robert Smith, finde ich zumindest. Diese Version von Love Song ist 2011 auf ihrem Album 21 erschienen. Was habt ihr beide als große Cure-Fans gedacht, als ihr diese Version damals das erste Mal im Radio gehört habt?
Also ich habe mich erstmal nur gefreut, dass jemand mal wieder The Cure entdeckt für sich. So. Und aber wenn du das so sagst, so wie du das empfindest, das ist schon bemerkenswert, weil es zeigt mal wieder, wie unterschiedlich emotionales Musikraster so funktioniert. Ja, für mich ist das überhaupt nicht düster. Für mich ist es einfach nur nachdenklich schön. So, für mich hat das überhaupt gar keine Düsternis. Also düster ist für mich, ich sag mal, wirklich böse und dröhnen oder sowas. Ja,
ja.
Sowas. Aber das ist, ja, das ist vielleicht ein Touch traurig, aber auch positiv für mich. Aber so unterschiedlich wird das wahrgenommen. Übrigens auch etwas, was mir in meiner Filmmusik ganz oft so begegnet, wenn ich mit Leuten diskutiere über, ist das die richtige Emotion für eine Szene oder die andere Musik. Ja, so.
Ja.
Immer sehr interessant.
Was ja, wo man ja auch in der Filmmusik sehr feinfühlig vorgehen muss, weil die Musik soll ja nicht stören.
Genau, also sie soll auch nicht jetzt gar nichts machen, aber irgendwo dazwischen am theoretisch eine Ebene dazwischen finden. Das ist aber ein schwieriger Begriff. Und also irgendwo dazwischen.
Würdest du sagen, The Cure machen auch an der einen oder anderen Stelle Filmmusik?
Ja, ja, definitiv. Also das ist der Mut zur emotional langen Strecke ist immer auch, kann auch immer Filmmusik sein. Ja.
Kommen wir zu einer großen instrumental langen Strecke, kommen wir zum nächsten Song auf dem Album, Pictures of You, Bilder von dir. Und nein, Leif Eldin hat mit diesem Song nichts zu tun. Stefan lacht vor sich hin, was los?
Weil das so ein großartiger Song ist. Ich bin so glücklich heute, das über dieses Album mal zu sprechen, weil es mich einfach auch so mitnimmt und so begeistert immer wieder. Und immer wenn ich die Songs höre, entdecke ich wieder Neues.
Und wieder kommen hier im Song auch Begriffe vor wie Death, Tod und Cold, Kälte. Also Stefan, ich glaube, du hast mal gezählt, ne?
Nee, habe ich nicht. Das hab dann aufgehört irgendwann. Aber nein, ich glaube auch nicht, dass hier haben wir, ist klar, Death, Kälte kommt vor, Pictures of You, auch ein interessantes Video. Ich glaube, sie haben es im Schnee gedreht und haben dann Palmen aufgestellt, was ich ganz witzig fand.
Aber Pictures of You hat vor allem auch eine interessante Vorgeschichte.
Wenn wir wüssten, welche es denn wäre.
Weil also es gibt Robert verschiedene Smith Ansätze. Auch gerne ja. mal die Presse hinters Licht geführt
das
hat.
Das hat er offen schon mal gesagt und er hat gegenüber der Presse immer eine gewisse Vorsicht gehabt und neigt auch dazu, ich sage jetzt mal, Geschichten gerne zu erfinden oder bestimmte Geschichten der Presse zu erzählen, weil er es einfach meinte, das müsste er tun. Auch hier zu Pictures of You gibt es verschiedene Ansätze. Einmal, es geht ja sicherlich um die Erinnerung an eine Person. Er ist dann eher ein bisschen negativ, diese Erinnerung. Er sieht es eher als verschwendete Zeit an, die da waren. Und die Ursprünge dieses Bildes gibt es einmal die Geschichte, die er erzählt, dass in Robert Smiths Haus ein Feuer ausgebrochen ist und hinterher, als sie dann die Asche durchsucht haben, hat er seinen Portemonnaie, seine Brieftasche gefunden, da waren die Bilder seiner Frau Mary drin. So, und dieses Bild, das er da angeblich gefunden hat, ist dann auch das Cover von der Single Pictures of You. Das ist so die eine Version, die er hat. Eine andere Version war, dass er ein Gedicht gelesen hätte von einer gewissen Myra Puleo. Und danach hätte er alle seine Fotos alles vernichtet, weil er wollte da Schluss machen. Jetzt ist natürlich Myra Puleo nichts anderes als ein Anagramm, das Mary Poole ergibt. Es gibt auch dieses Gedicht nicht. Also think about it. Ja. Es gibt auf jeden Fall.
Er hat auf jeden Fall Stories gestreut.
Es gibt Geschichten. Ja, und sicherlich wird irgendwas wird ihn natürlich getriggert haben, um diese Bilder, die er da auch ein bisschen vernichtet im Song, die er auch vergessen will, die verblassen sollen, die er dann die Geschichte, die drauf ist, die ihn zwar auf der einen Seite, das ist viel bei Robert Smith ist, dieses ich fühle mich hingezogen, aber doch möchte ich nichts damit zu tun haben. Und da wird sicherlich auch was dahin. Vielleicht ist auch eine der beiden Geschichten wahr. Also ich finde sie beide schön, aber traue keinem Robert Smith in einem Interview.
Aber lass uns noch mal kurz bei Robert Smith bleiben. Wir haben es schon wirklich häufig jetzt gesagt, The Cure sind ja auch so Depri-Götter. Viele sagen, kann ich nicht hören, kann ich auf Dauer nicht ertragen. Auch optisch geht Robert Smith ja in die Gothic-Ecke, schwarze Haare, so Strubbelpeter-mäßig, bleich im Gesicht, roter Lippenstift, Lidschatten, klassische Gothic-Blaupause, obwohl er sich dieser Szene ja eigentlich gar nicht zugehörig fühlt. Stefan, ist das rein die Bühnenpersönlichkeit Robert Smith oder steckt da mehr dahinter?
Ich sehe da Robert Smith als die Person, die er sein will und die Äußerlichkeit und die Person, die er durch Kleidung und wie er sich gibt, ausdrücken will. Ich habe ihn auch, gut, es gibt natürlich die Anfangszeit, die Heiko ja sehr schätzt auch, wo er auch noch kurze Haare hat, wo er noch anders sich gibt, aber er hat schon diesen Hang zum Schwarzen, zum Gothic-Look.
Und er wird auch im Film ganz häufig zitiert.
Ja, Edward mit den Scherenhänden kommt da zum Beispiel mal im Film vor. Wobei ich da hatte ich jetzt auch eine tolle Sache gelesen, weil wir, es ist nicht nur die reine Äußerlichkeit, die dort in diesem Film gegeben ist, sondern er soll tatsächlich, soll das Drehbuch im Studio auch gelegen haben und The Cure sollten eigentlich den Soundtrack für diesen Film schreiben. Da sie aber so beschäftigt waren mit diesem Album, kam es dann wohl nicht mehr dazu. Aber es ist im Endeffekt, glaube ich auch, es gibt ja keinen Schattenriss, der klarer zu erkennen ist wie Robert Smith. Also den kannst du nur in Schattenriss mit seinen Strubbelhaar.
Fast Scherenschnittmäßig.
Ja, das ist Scherenschnitt. Ja, das ist wie der Gitarrensound, das ist mittlerweile auch so Signature und er lebt das auch. Und wir werden nachher nochmal auf seine Konzerte zu sprechen kommen. Da ist gar nichts Künstliches. Das ist kein Mensch, der sich verändert über die Jahre. Er ist Robert Smith, er sieht so aus und das ist sein Ding und damit fühlt er sich wohl und fertig.
Heiko, wie hast du oder wie nimmst du Robert Smith wahr?
Ich nehme ihn vor allen Dingen als Songwriter wahr, weil ich bin jetzt gar nicht so, ich kriege jetzt oft vieles gar nicht mit, ehrlich gesagt. Aber ich schätze ihn einfach wahnsinnig, weil er hat Talent für einfache Musik, die aber sehr emotional ist. Und das ist einfach eine ganz eigene Kategorie, die findet man selten. Ja, ich sag mal Martin Gore oder auch in der Rockmusik gibt es auch Leute, aber ja, es ist wirklich selten. Aber so dieses Klischee von außen, ja, vielleicht weil ich selbst auch immer wieder, ich will mich natürlich dann überhaupt nicht mit vergleichen oder so, aber ich kenne natürlich schon die Probleme, die so entstehen, wenn Leute Bilder von außen haben, die man aber selber nicht ist, ja, so. Mhm. Also wir sind ja zum Beispiel auch in dieser Szene, nenne ich es jetzt mal, auch relativ beliebt, nicht vielleicht bei allen, aber wir werden auch oft eingeladen, Wave Gothic treffen oder sowas. Ja. Und als ich das erste Mal da war, ja, dachte ich, was mache ich hier? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja. Das bin ich doch gar nicht. Ja. Deshalb kann ich das, was du jetzt gerade oder von was ihr erzählt habt, total nachempfinden. Also wenn es so ist von Robert Smith. Ja. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist es so, ich habe den größten Respekt vor Künstlern, die ihren eigenen Raum finden. Ecke will ich nicht sagen, Raum. Ja. Mhm. Deshalb, da muss schon sehr viel passieren, dass er seine Credits bei mir verliert.
Weil er sich eben auch diesen eigenen Raum geschaffen hat?
Ja, genau. Und weil er auch, es gibt einen Moment, ich kenne jetzt nicht viele Live-DVDs oder so, aber ich kenne das Live in Orange, das Konzert. Da gibt es ganz am Anfang eine Szene, die ist einfach für mich perfekt. Er mit Perücke. Vor dem Konzert, Backstage, läuft er auf die Bühne und während er, kurz bevor er auf die Bühne geht, nimmt er einfach die Perücke ab und hat kurze Haare. Und das ist so top gefilmt, so beginnt das Konzert. Und das ist für mich Robert Smith pur. Er nimmt sich irgendwie zumindest nicht ganz so ernst, ja, und das alles steckt da drin. Also, und spielt auch mit dem Klischee.
Okay. Kommen wir zurück zum Song. Wir waren bei Pictures of You und ich würde gern mit euch ein bisschen in die Musik eintauchen. Das Intro ist fast 2 Minuten lang. Heute unvorstellbar. Heiko, dass man solche Längen in Songs überhaupt reinkomponiert.
Ja, also das ist natürlich auch eine Spezialität von der Cure. Das ist schon auch extremer, sag ich mal. Ich liebe das. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe mich da kürzlich mit meinen Musikern schwer drüber diskutiert. Und zwar gibt es so eine Tabelle, die kürzlich veröffentlicht worden ist, über den durchschnittlichen Song eines Billboard 100 Songs der letzten 50 Jahre. Und das fing 1950 an bei 2 Minuten 46. Mhm. 1990 waren wir bei 4 Minuten 14 und inzwischen sind wir wieder bei 3:15. Also, das heißt, die 70er, die 80er, 90er wurde immer länger und dann ging es immer wieder kürzer. Und ich sage das deshalb, weil es für mich eine interessante, ich liebe nämlich auch solche Strukturen. Ich liebe Intros, ich liebe Outros, ich liebe Instrumentals dazwischen. Abwechselnde Reihenfolgen, also nicht nur Refrain, Vers, Refrain. Und auch dieses Epische, auch den Mut zur Melodie. Und das ist alles auch in der Cure drin. Deshalb schätze ich die auch so sehr. Aber das ist etwas, was heutzutage immer weniger wird oder bei bestimmten, ich nenne schlimmes Wort, aber Formate.
Ist vielleicht auch das Problem, dass Musik mehr zu einem Nebenbei-Medium geworden ist, als wirklich zu einem Medium, das man sich auflegt oder in die Hand nimmt wie ein gutes Buch und einfach wirklich mal auf sich wirken lässt?
Definitiv. Also ist auch was ich oft in der Arbeit als Filmkomponist, sage ich oft, vertrau der Geschichte auch. Trau dich, wenn die Leute, die das machen, schon der Geschichte nicht trauen, dann ganz schwierig. Aber so ist es auch mit der Musik, ja.
Ich glaube aber auch, dass wir hier, das darf man glaube ich nicht vergessen, auch ein hohes Risikopotenzial hatten. Also diese Platte war schon Risiko. Die Plattenfirma war nicht besonders angetan von dem, was Robert Smith abgeliefert hat. Und insofern hat er da nochmal alles auf eine Karte gesetzt. Aber 8 Minuten 20 ist schon eine Leistung, muss man mal sagen.
Absolut.
Und das mit 2 Akkorden in der Regel. Also es passiert ja nicht viel, also von der Harmonik passiert nicht viel. Es passiert halt viel vom Sound.
Ja, und da gibt es eine ganz interessante Stelle in der Einleitung. Wir haben ja tatsächlich hier wirklich nur 2 Akkorde immer im Wechsel A und D. Und es wird aber trotzdem nicht langweilig, und zwar den ganzen Song über. Aber hier nochmal eine kleine interessante Stelle in der Einleitung. Wir hören mal rein. Da, was ist denn das? Viel Gitarrenarbeit von Robert Smith, Drums, Bass und Synthes und dann dieser aufhellende Effekt, Heiko. Was ist das für ein Effekt, der uns da gefühlt auch immer wieder auf diesem Album, ja?
Ja, also das sind Glocken. In dem Fall sind das die Bar Chimes, nennt man die. Also die kennt jeder, das sind so kleine Metallstäbchen an einer Schnur, die, wenn man die so drüber fährt, dann glitzern die so und klingen so ganz hoch, haben so eine ganz tolle Textur. Und im Prinzip ist es in groß, ist ja der Anfangssound der Platte. Das sind die Röhren, die sind größer und klingen länger nach, haben einen tieferen Ton. Aber das ist im Prinzip, stehen die da zu der Zeit, fanden sie es wahrscheinlich einfach nur toll, diese Texturen, die man sonst nicht anders hinkriegt. Ja,
ja. Und es kommt ja tatsächlich auch immer wieder, das begegnet uns immer wieder auf diesem Album, dieser Sound.
Er ist wie so ein Wind oder wie so ein Vorbeigleiten, also so ein esoterisch Feenstaub.
Genau. Kommen wir zum Titelsong des Albums. 8:20 können wir jetzt nicht ausspielen hier im Podcast. Wir dürfen immer nur 30 Sekunden spielen. Deshalb die dringende Empfehlung, hört euch das komplette Album und vor allem diese epischen Songs nochmal allein in voller Länge oder auch mit eurer Familie oder mit Freunden wirklich an und schreibt uns gern unter meilenstein@swr.de, ob ihr eher zu der Fraktion The Cure kann ich nicht ertragen gehört oder The Cure höre ich ab jetzt in Dauerschleife. Hier ist ein Mini-Auszug aus dem Titelsong Disintegration. Ich habe nie gesagt, ich würde bis zum Ende bleiben. Ich wusste, ich würde dich mit Babys und allem verlassen. So zu schreien in dem Loch der Aufrichtigkeit. Schrei mit mir, immer wieder und immer wieder. Ich überlasse dir Fotos, Bilder der Täuschung. Flecken auf dem Teppich und Flecken auf der Erinnerung. Lieder über das Glück, gemurmelt in Träumen. Und wir beide wussten, wie das Ende sein würde. Also ist alles wieder da, um wieder auseinanderzubrechen. Zerbrechen, als ob ich wieder aus Glas bestehe. Und dann hören wir hier auch am Ende das zerbrechende Glas, der zerbrechende Robert Smith. Stefan, was ist hier los?
Disintegration. Zerfall heißt das Album. Ich glaube, das ist ja auch auf dem Album so ein Abschluss, Disintegration, der Song. Der mich übrigens, jetzt nennt mich verrückt, super an Kate Bush, Running Up That Hill. Also ich habe auf der letzten Autofahrt komplett mitgesungen, aber Running Up That Hill. Da laufen dieselben Toms im Hintergrund irgendwie mit. Ich find's toll, aber nur so nebenbei erwähnt. Ja, es ist natürlich das Zerbrechen. Es ist das Thema des Albumtitels überhaupt. Es geht wieder mal um emotionale Verzweiflung. Es geht um trotz etwas zu trotzen, und es ist auch textlich einer der intensivsten Songs. Also wenn wir einen Plain-Song haben, wo wir, glaube ich, nur ein, zwei kleine Strophen haben, ist das hier ja ein literarisches Werk. Wenn man das mal 8 Minuten 20 auf der Autobahn oder, was ich gehört habe, was sehr gut sein soll, im Auto sitzend am Meer hört.
So wie Heiko und Camouflage damals.
Da nimmt dich das richtig mit. Und ich würde an der Stelle vielleicht auch ganz gern mal, weil Heiko hat im ganzen bisherigen Kontext bei The Cure Vokabeln wie das macht mir Freude, das gefällt mir, das ist schön und so weiter verwendet, wo andere Gruppen ja The Cure als dunkel und depressiv bezeichnen. Ach, ich kann mit dieser Deprimusik nichts anfangen. Also das ist schon mal ein sehr großer Kontrast. Und ich finde, es ist aber kein Kontrast. Ich hatte es auch immer früher so ein bisschen Depri abgetan, bis mein Sohn mir gesagt hat, Papa, das ist fröhliche Musik. Also diese Musik hilft dir. Also du kannst dort auch was gewinnen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du so ein pubertierender Teenager warst mit deinen Ängsten, du kommst noch nicht so richtig rein. Und dann kommt Robert Smith und sagt dir, du bist nicht allein. Auch ich habe diese Ängste. Ich kann dir zwar jetzt keine Lösung anbieten, aber sei an meiner Seite, tauch ein in meine emotionale Welt. Ich halte deine Hand emotional. Ich glaube, das macht auch was sehr Positives bei Robert Smith aus. Dieses sich öffnen und dadurch auch so einen helfenden Charakter zu haben. Und ich finde, das ist super, dass Heiko das von Anfang an so als so schön darstellt. Weil das ist es, glaube ich, auch.
Ja, also ich tue mich auch immer schwer mit dieser Einteilung insgesamt, weil ich finde, Cure ist für mich genauso schön wie Susan von Leonard Cohen oder Albatross von Fleetwood Mac oder von, ich weiß, nehmen irgendwie eine Größe von einer ganz anderen Zeit. Da gibt es, oder Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Finde ich genauso schön, ja. Deshalb, ich, mit dieser grundsätzlichen Einteilung konnte ich noch nie was anfangen, aber vielleicht bin ich da einfach auf der gleichen Seite wie Robert Smith und ich habe keine Ahnung.
Nein, aber Heiko, vielleicht hat das einfach mit Sehnsucht zu tun. In der Popmusik geht es ja ganz oft um Sehnsucht, die in irgendeiner Form, ist es die Sehnsucht, die uns alle da auch irgendwie vereint?
Ich persönlich mal sehe das ja auch, was Heiko sagt, auch genauso positiv. Ich hatte es früher ein bisschen anders wahrgenommen, sehe das aber jetzt genauso positiv aus den Gründen, die ich eben ausgeführt hatte und bin ja auch froh, dass wir mal so einen Podcast machen und vielleicht Leute, die auch so das Bild hatten, diese Kategorisierung eines Robert Smith und The Cure. Gut, wenn sobald die Friday I'm in Love mit singen auf der Party, hat es natürlich einen ganz anderen Vibe schon wieder. Aber diese Kategorien mitnehmen und jetzt vielleicht auch entdecken und auch dieses Album nochmal hören und es hören unter dem Aspekt, wow, das ist schön.
Im Herbst 2022 waren The Cure für 7 Konzerte in Deutschland, darunter auch in Stuttgart und Frankfurt. Im November 22 hat uns aus diesem Grund Michael Erhardt an meilenstein@swr.de geschrieben. Hallo SWR-Team, The Cure waren in den letzten Tagen auf Deutschlandtour. Als langjähriger Fan war ich vom Konzert in Stuttgart begeistert, diverse Kritiken ebenso. Wäre die Tour nicht ein schöner Anlass, einen Beitrag über das Album Disintegration zu verfassen? Damit schaffen Robert Smith und Co. den ganz großen internationalen Erfolg. Überhaupt beeinflusste The Cure zahlreiche andere Musiker und Bands. Also, ich meine, ein Meilenstein. Ich würde mich auf einen Beitrag freuen. Den Beitrag haben wir jetzt gemacht mit dieser Podcast-Folge. Schreibt uns gerne, wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, welches Album wir mal hier besprechen sollten, an meilensteine@swr.de. Stefan, du hast The Cure auch gesehen in Frankfurt damals. Was hast du für einen Eindruck vom Konzert? Wie war Robert Smith so drauf?
Damals finde ich schön. Damals war bei mir 1985.
Ja, da aber ich damals
zum, da
war
ich
auch
sie zum ersten Mal gesehen. Nein, das ist ganz wichtig, weil es ist ein Riesenunterschied zwischen 1985 und The Cure 2022. 85 war es der Robert Smith ohne große Bewegung auf der Bühne, wo wir auf The Forest gewartet haben mit den großen Gitarren, Flanger, Flächen, und er war relativ unberührt in seiner Show und seinem Auftreten. 2022 hat sich das total geändert. Also ich hätte das auch nicht erwartet. Dieses Konzert, nebenbei bemerkt, gehört mittlerweile zu meinen Top 3 aller meiner jemals gesehenen Konzerte, und das The Cure 2022, ja, weil das waren erstmal 16 Songs, boah, da war Disintegration und alles dabei, was groß und episch, und dazu führte, dass du so ganz leicht vor dich hin nicktest, aber in einen Sog gezogen wurdest von Klang und Fläche. Das war unglaublich. Die Erlösung war dann, ja, für mich war es natürlich auch eine Erlösung nachher, als im Zugabenteil quasi alle Hit-Singles am Stück kamen und du dann endlich mal deinen Körper auch laufen lassen konntest. Vorher war das so eine Geistsache. Es war diese riesen Videoanimation und es war super gespielt. Der Sound war toll. Und das Schöne war, fand ich nachher, als Robert Smith nach dem Konzert, also nach der letzten Zugabe, auf der Bühne blieb und so wie ganz langsam von links nach rechts über die Bühne ging, nochmal ins Publikum die Leute beklatschte und lächelte, also am Fließband, also ein Gefühl, das ich zwar kenne von ihm, aber...
Der Freude und der Dankbarkeit?
Ja, ich kann es nicht sagen, was ihn da schlussendlich übermannt hat oder überwältigt hat an Gefühlen, aber er hatte auch ein Tränchen im Auge. Also es war vielleicht auch an seine Karriere und dass er das noch leisten kann, ich weiß es nicht. Für mich war es einfach so eine emotionale Verbindung, dadurch, dass ich vorher diese 2 Stunden 35 mit ihm durch seine ganzen Klangwelten gegangen bin und hinterher nochmal diesen emotionalen Augenblick mit ihm teilen konnte. An der Stelle auch herzlichen Dank an meinen Sohn, der mich, obwohl ich The Cure schon in den 80ern gehört habe, nochmal so richtig heiß gemacht hat auf die Band, weil sie eine seiner Lieblingsbands ist. Obwohl ich immer sage, lass mal meine Musik in Ruhe, hör du lieber dein Chartszeug. Aber Gott sei Dank greift er auch bei mir in den Plattenschrank.
Und hat wäre ja auch schrecklich, wenn diese Musik nicht bleiben würde, ne?
Ja.
Ich muss auch noch was sagen. Achtung, Nerd-Alarm. Wenn du sagst Frankfurt, das war in Offenbach.
Nee, zwar
fest. 1985? Also 85 muss in Offenbach gewesen sein.
Nein, 85
habe
ich Rock am Ring gesehen. Da habe ich Rock am Ring gesehen. Okay. Da war er nochmal auf Rock am Ring. 22 war Festhalle.
Okay.
Aber ich weiß, das ist okay. Nerd-Alarm.
Das heißt, Heiko, du warst in Offenbach damals.
Ich war in Offenbach 85, der Head Tour, genau. Und im Vorband eine Elektroband aus England, die Hardcore, sehr beeindruckend.
Und dein Eindruck vom Konzert, kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich fand es natürlich genial. Also, aber ich war auch echt Ultra-Fan damals. Ja, also, aber ob das jetzt so dieser sympathische, den ich also später auch viel sympathischer und offener wahrgenommen habe. Also ich war jetzt nicht auf der letzten Tour. Aber das ging ja auch die letzten Jahre schon so. Ich glaube, damals war das noch nicht so. Das stimmt schon.
Heiko, was bleibt oder was ist schon längst geblieben von der Musik, vom Gefühl, von diesem Album Disintegration von The Cure?
Für mich persönlich?
Ja, gerne.
Für mich persönlich ist es so, ich weiß nicht, also für mich gibt es Räume, musikalische Räume, die betrete ich eigentlich fast immer nur alleine, und es ist mir inzwischen auch ziemlich egal, ob die jemand versteht oder nicht. Und das ist auf jeden Fall einer, und in den gehe ich sehr gern zurück.
Das ist ein schönes Schlusswort und in diesen Raum gehe ich jetzt auch nochmal und höre mir das Album nochmal von vorne bis hinten an. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart, Stefan, Heiko. Vielen, vielen Dank für Disintegration von The Cure.
Bitte, bis bald. Tschüss.